SRF 2 Kultur.
Passage am Mikrofon, Heini Vogler. In dieser Passage geht es um Lyrik, um Poesie, die in der Schweiz des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Zum Beispiel um dieses Gedicht.
Adolf Wölfli, Ferne Dinge. Vieler Ströme, Wellen streben meerwärts, ob ich nie sie sah. Und das weite Meer ist da, unbekümmert um mein Leben. An dem hohen Himmel schweben Sterne, die kein Auge sah, und sie glänzen, aber nah kommt es ihnen nie das Leben.
Wir werden gleich zurückkommen auf dieses Gedicht. Sie können in dieser Sendung viele Poeme hören, die im Mittelpunkt dieser Passage stehen sollen. Lyrik, die in der Schweiz geschrieben worden ist, versammelt ein Band, den Roger Perret herausgebracht hat, ein Prachtband, Moderne Poesie in der Schweiz heißt er. Rund 600 Gedichte sind da versammelt von 250 Autorinnen und Autoren. Über 600 Seiten dick ist dieses Buch. Es setzt Maßstäbe, diese Anthologie. Herausgeber sind das Mikrokulturprozent und der Limmert Verlag. Roger Perret sitzt bei uns im Studio. Sie sind Projektleiter Darstellende Künste und Literatur bei der Direktion des Mikrogenossenschaftsbundes. Da wird private Kulturförderung betrieben und Sie haben sich einen Namen gemacht als Herausgeber, unter anderem von Werken von Nicolas Bouvier, Alexander Xavier Querda, Annemarie Schwarzenbach und vielen anderen. In aller Kürze, Roger Perret, die Gedichte in diesem Meisterwerk Moderne Poesie in der Schweiz waren teilweise weit verstreut publiziert oder gar nicht veröffentlicht, oder sie erscheinen erstmals in deutscher Übersetzung. Das haben Sie alles angeschoben. Warum haben Sie diese Herkulesarbeit auf sich genommen?
Aus Leidenschaft für die Poesie natürlich und aus einem Beobachtung, dass frühere Anthologien zwar viele wichtige und bekannte Gedichte enthalten, aber eben nur manchmal von bekannten Autoren, wenige von unbekannten. Man kann nicht unbedingt Entdeckungen machen in diesen Anthologien, weil sie Blütenlesen sind. Und ich wollte nicht nur die schönen Blüten haben, sondern auch die vielleicht die Blüten oder Blumen, die man nicht so auf den ersten Blick sieht.
Es ist ja nicht so, dass es keine Lyrikanthologien gäbe. Zum Beispiel hat es schon 1970 eine gegeben von Bernd Jentsch, Schweizer Lyrik des 20. Jahrhunderts. Aber das ist natürlich veraltet. Es gibt eine Sammlung der Schweizer Poesie, die sehr lückenhaft ist, im Verlag Alla Chiara Fonte, Editore Lugano erschienen. Und es gibt auch ein Hörbuch von Ihnen, Roger Perret, Wenn ich Schweiz sage, 2010 erschienen. Da ist auch Schweizer Lyrik im Originalton versammelt von 1937 bis heute. Aber Ihre Anthologie, die spannt jetzt einen ganz großen Bogen von 1900 bis 2010, 2012. Christine Lötscher, Sie sind Literaturkritikerin, freie Journalistin. Was hat diese geballte Ladung Poesie bei Ihnen ausgelöst?
Faszination und Begeisterung, kurz gesagt. Ich bin keine große Anthologieleserin, muss ich gestehen, aber eine große Lyrikleserin. Doch bei diesem Buch habe ich sofort gesehen, dass das etwas anderes ist, dass die Texte so angeordnet sind, dass sie miteinander in einen Dialog treten, was ja eben bei Anthologien sonst nicht unbedingt der Fall ist. Was ich sehr spannend fand, ist, dass die Kapitel zum Teil thematisch organisiert sind, zum Teil sich an formalen Aspekten orientieren, dass man auf diese Art wirklich auch in die Geschichte der Lyrik des 20. Jahrhunderts eintauchen kann, die Zusammenhänge sehen kann und diese Gedichte, die man zum Teil kennt, zum Teil nicht, in jedem Fall neu entdecken kann.
Sie haben ja diese Anthologie nicht nach chronologischen Gesichtspunkten in erster Linie gemacht, sondern es sind eher thematische, motivische Bezüge und haben dann Gruppen gebildet von irgendwie verwandten Texten. Und diese Korrespondenzen, die hört man sofort heraus und das trägt auch dazu bei, dass diese Anthologie tönt irgendwie sofort, obwohl das niemand vorliest, ja.
Ja, das war das Ziel, dass man nicht wie in anderen Anthologien nicht einfach eine Anhäufung von Texten, Gedichten vor sich findet, sondern dass man eben eintauchen kann, aber dass man auch ein wenig geführt wird. Wie an einer unsichtbaren Schnur wird man geführt. Die Struktur beruht auf einer ungefähren Chronologie, dass man auch, wenn man fortschreitend diese Anthologie liest, dass man wie eine Art Literaturgeschichte in Gedichten eigentlich auch erfahren kann und nicht jetzt in einer wissenschaftlichen Darstellung. Das war auch eines der verschiedenen Ziele dieser Anthologie.
Also es ist ein Buch, das durchaus auch für die Praxis gedacht ist.
Für Schulen zum Beispiel.
Ja, aber auch für einzelne Leserinnen und Leser. Wir versuchen, das ein bisschen abzubilden, indem wir eine Zusammenstellung gemacht haben von Gedichten aus diesem Band, die Paare bilden und wo es Korrespondenzen gibt zwischen diesen einzelnen Texten. Auch das habe ich versucht aufzugreifen. Wir beginnen mit Constance Schwarzlein-Berbera. Sie ist in Pruntrut geboren worden, 1845. 1885 wurde sie in die psychiatrische Klinik Waldau eingewiesen, wo sie bis zu ihrem Tod lebte. Wir hören von ihr aus einem großen Zyklus von Texten, die Cahiers, ein Text, der einfach überschrieben ist aus den Cahiers.
Es ist dunkel, ganz dunkel, es zu sehen vom Himmel, Firmament, ist Beweis davon, wie Himmel ist zu sehen, das Wort sehen. Vom Himmel hat nur ein Drittel. Es erschafft die Buchstaben. Es ist das Paradies.
Rudolf Bußmann und Martin Zink haben dieses Gedicht übersetzt ins Deutsche. Christine Lötscher, das wirkt etwas kryptisch anfänglich. Ich würde aber behaupten, das ist gar nicht so kryptisch.
Es ist weniger kryptisch, als es scheint. Vielleicht muss man dazu noch sagen, dass das Gedicht ganz auf eine ganz besondere Weise, also wie ein Bild, notiert ist, mit großen Lücken dazwischen. Ich wusste zunächst gar nicht, wie ich es lesen soll, ob von normal von links nach rechts, so wie wir es jetzt gehört haben. Man könnte es auch von oben nach unten lesen.
Man könnte auch Spalten bilden, ja.
Ja, und das Faszinierende ist, es funktioniert. Man kann es auch von oben nach unten lesen und es macht auch einen Sinn.
Das ist so. Also es ist, wenn man das gehört hat, das ist nur eine Form von der Lektüre. Es könnte auch eine andere sein. Wie wir gesagt haben, das ist nicht die übliche Lektüre wie von links nach rechts, sondern es kann auch von oben nach unten sein, von rechts nach links. Die Worte sind verteilt im Raum. Wie? Kommt mir vor, wie ein Sternbild wirken die Worte. Und man kann das verschieden interpretieren, man kann das eine Wort auf das andere beziehen oder auf der Zeile daneben oder darunter, es ist alles möglich.
Man könnte so einen Stammbaum machen damit. Ich glaube, letztlich geht es in diesem Gedicht nur darum zu sagen, schaut mal, wie schön der Himmel ist und was dort alles drinsteckt und so weiter. Also man könnte es vielleicht so auf die ganzen einfachen Nenner bringen.
Ja, und auch, dass die Sterne, so das Kosmische und das Zeichenhafte, mit dem sich der Mensch ausdrückt, die Sprache, dass das eine Verwandtschaft hat. Und das ist ja etwas sehr Einfaches, aber auch etwas sehr Kompliziertes.
Ja, mir gefällt auch die Beziehung am Schluss von den Buchstaben zum Paradies. Also diese kommt dann dieser Begriff in Sinn. Am Anfang ist das Wort. Das
genau.
Ist das spielt hier natürlich
auch mit. Das hat etwas Biblisches.
Ja, das hat etwas Biblisches.
Ja. Wir werden alle Gedichte zweimal einspielen. Das machen wir auch in dem Fall so mit aus den Cahiers von Constance Schwarzlein-Berbera.
Es ist dunkel, ganz dunkel, es zu sehen vom Himmel. Firmament ist Beweis davon, wie Himmel ist zu sehen. Das Wort sehen vom Himmel hat nur ein Drittel. Es erschafft die Buchstaben. Es ist das Paradies.
Das nächste Gedicht, das haben Sie schon gehört, das ist von Adolf Wölfli, Ferne Dinge. Wir hören uns es nochmals an.
Vieler Ströme, Wellen streben meerwärts, ob ich nie sie sah, und das weite Meer ist da, unbekümmert um mein Leben. An dem hohen Himmel schweben Sterne, die kein Auge sah, und sie glänzen, aber nah kommt es ihnen nie, das Leben.
Adolf Wölfli wurde 1864 geboren, er verdiente seinen Lebensunterhalt als Verdingbub, später als Knecht und Handlanger. Er wurde 1895 in die psychiatrische Klinik Waldau eingewiesen, wo dann eine Schizophrenie diagnostiziert wurde. Und in dieser Waldau schuf er zahlreiche bildnerische Werke und 25.000 zu Heften gebundene Seiten mit Prosatexten, Gedichten und so weiter. Ja, Adolf Wölfli, das ist vielleicht der wichtigste Vertreter der sogenannten Art Brut, aber das ist eine Etikette, das hilft nur bedingt weiter. Wie hat sich Ihnen dieses Gedicht erschlossen, Christine Lötscher?
Ich fand sehr spannend daran, dass es eigentlich, wenn man es ohne Satzzeichen lesen würde, sehr rhythmisch ist, also so ein richtiges Gedicht, aber dass er, also so wie Constance Schwarzlein-Berbera mit den Zwischenräumen arbeitet, arbeitet er mit Satzzeichen an ganz merkwürdigen Orten, wie wenn er die Syntax aufbrechen wollte und den Rhythmus aufbrechen wollte und dieser Strom, der ins Meer strömt, eben in die, irgendwie umleiten wollte in die andere Richtung. Und auch er arbeitet stark mit diesen kosmischen Elementen, aber hier geht es jetzt eher um die Verlorenheit des Einzelnen angesichts dieser Elementarmächte.
Ja, die Sterne kommen einem nicht nah, genauso wie das Meer einem nicht nah kommen kann, weil es ganz weit entfernt ist.
Man sieht die Sterne nicht einmal, die kein Auge sah. Und trotzdem greift es, hat man Assoziationen so aus der klassischen Lyrik, das finde ich sehr spannend.
Roger Perret, was schätzen Sie an Wölfli besonders? Ich meine, Sie mussten dieses Gedicht aus vielen anderen ja auch raussuchen.
Man muss auch sagen, das ist, was auch für das Gedicht von Schwarzlein-Berbera gilt, das sind Auszüge aus größeren Zusammenhängen. Das ist nicht ganz unwichtig. Ich konnte nicht alles bringen aus Platzgründen. Zu diesem Gedicht noch muss man schon die biografische Komponente auch mitdenken bei beiden. Beide waren ja zur gleichen Zeit in der psychiatrischen Klinik Waldau. Das ist interessant. So sind eigentlich Pioniere der Moderne in der Waldau beide waren. Beide haben sich nicht gekannt, also ist nichts, man weiß das nicht. Und diese letzte Zeile, nah kommt es ihnen nie das Leben, ist natürlich auch biografisch zu verstehen. Also man ist eingesperrt und das Leben rauscht draußen auch ein wenig vorbei. Man kann eigentlich mit dem nur umgehen, indem man selbst etwas kreiert, was selbst ein Rauschen inne hat. Schaffensrauschen, so verstehe ich das.
Was waren eigentlich in aller Kürze Ihre Quellen für diese Anthologie Moderne Poesie in der Schweiz?
Ja, das waren natürlich die veröffentlichten Bücher der Autoren, das waren die Anthologien, das waren Literaturzeitschriften, überall wo Gedichte gesammelt und veröffentlicht wurden, aber das waren...
Es gab auch Orte, die nicht so zugänglich
sind,
natürlich.
Denke ich. Also. Natürlich, war auch in Archiven und vor allem in Archiven von der Waldau und von der Klinik Königsfelden, weil ich hoffte, dass dort noch Unveröffentlichtes liegt. Und das war dann in der Tat auch so. Und dieses Gedicht von Wölfli, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, ist unveröffentlicht. Ich habe das gefunden im Archiv. Und es sind noch viele Texte von Wölfli unveröffentlicht. Das ist also noch eine große Quelle, die man eigentlich anzapfen kann und entdecken kann.
Wir gehen jetzt zum Gedicht Nummer 3. Das ist von Robert Walser und es heißt Beiseit.
Ich mache meinen Gang, der führt ein Stückchen weit und heim. Dann ohne Klang und Wort bin ich beiseit.
Robert Walser muss man eigentlich nicht mehr vorstellen und trotzdem ist es immer wieder wichtig, dass man vielleicht das ein oder andere sagt zum Kontext. Er wurde in Biel geboren 1878, hat in verschiedenen Berufen gearbeitet, war in Berlin dann und kam 1920 nach Bern. Er wurde 1929 ebenfalls in die psychiatrische Klinik Waldau eingewiesen, später dann in die Heil- und Pflegeanstalt in Herisau verlegt, wo er dann nicht mehr geschrieben hat. Was ist dieses Beiseit, Christine Lötscher? Ich zäume dieses Gedicht vom Ende auf.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte so zwei Lesarten. Das eine ist natürlich das Offensichtliche, er verschwindet. Also der Dichter verschwindet, allerdings bleibt sein Gedicht. Also es ist wieder ein bisschen ähnlich wie bei Wölfli, dass er zwar sich nichtig fühlt oder sich nichtig machen will auch, Das andere ist ein poetologisches Statement eigentlich, das sehr wichtig ist für das 20. Jahrhundert und später natürlich immer wieder auftaucht, auch in dieser Anthologie, nämlich das lyrische Ich eigentlich rausnehmen. Also hier ist es drin, aber in dem Gedicht kündigt er eigentlich an, dass er es rausnehmen will und die Dinge eigentlich befreien vom, nicht vom Klang und Wort, sondern vom Ich.
Das dünkt mich etwas radikal, aber das kann man vielleicht
so denken.
Aber
das ist mir eben nur aufgefallen, weil ich die Gedichte gelesen habe, die nachher kamen. Also diese vielen, vielen Haiku-artigen Gedichte von Schweizer Autoren. Und das macht eben diese Anthologie, dass sie einen auf solche Lesarten bringt, die man, wenn man das jetzt nur in der Zeit oder im Kontext von Robert Walser gelesen hätte, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
Ich habe das Bin ich beiseit eher wörtlich genommen und dann könnte das so weit gehen wie Abseits oder sogar Tod. Geht Ihnen das zu weit, Roger Perret, oder liegt das auch noch drin?
Interessant ist, dass Christine Lötsch das Wort befreit genannt hat und ich habe das kurze Recherche gemacht. Die erste Fassung hieß nämlich befreit. Bin ich befreit? Und nicht
dann
beiseite.
Schwingt das nicht in diesem
radikal
beiseite.
Anders, nicht? Das würde die Bedeutung ja radikal verändern.
Aber
ja,
klanglich schwingt es natürlich irgendwie mit.
Also da sieht man, welche Sprünge auch ein Autor machen kann vom einen zum anderen Gedicht.
Beiseite enthält auch noch beider Seite. Also das ist noch einmal eine ganz andere, nicht nur weg oder abwesend. Mich irritiert immer dieses Dann, denn ich, man könnte das auch denn ohne
begründet.
Klang begründet.
Ja.
Es ist aber hier wie Tempora, also dann ohne Klang. Das, klar, das dann hört man wieder im Klang, also dann von der Assonanz. Gut, aber es könnte auch denn, liest man nicht auch das denn noch mit?
Ja, es gibt ganz viele Varianten. Dann dein Text entsteht im Auge der Leserin oder des Lesers, denke ich, wie das Bild auch. Also von daher gibt es ja keine definitiven Lesarten oder irgendwie Sakrosankten. Sie haben natürlich viele Gedichte übersetzen lassen für diese Anthologie. Wie rund läuft sowas? Das könnte ich mir vorstellen, ist eine aufwendige Sache.
Nein, ich konnte schon von einer Erfahrung mit dem Hörbuch «Wenn ich Schweiz sage» profitieren. Dort mussten schon einige Gedichte übersetzt werden. Ich hatte Kontakte zu den Übersetzerinnen und Übersetzern und das war wichtig, weil wir hatten wenig Zeit für die Übersetzung und es waren über 100 Gedichte, die neu übersetzt werden mussten. Und nochmals hier auch ein großes Dankeschön an die Übersetzerinnen, weil ohne die wäre das nicht gegangen und die haben sich strikte an die Termine gehalten und wenn sie das nicht gemacht hätten, wäre das Buch nicht im Herbst erschienen.
Und deswegen ist es eben auch ein eminenter Beitrag zur multikulturellen Schweiz geworden, dieses Werk, diese Anthologie. Wir hören uns nochmals Robert Walsers Beiseit an.
Ich mache meinen Gang, der führt ein Stückchen weit und heim. Dann ohne Klang und Wort bin ich beiseit.
Das nächste Gedicht ist ultra kurz, wenn man es denn ein Gedicht nennen will überhaupt.
Walter Vogt. Alle Irrenhäuser sind gelb.
Das wär's schon, Roger Perret. Warum ist das ein Gedicht für Sie? Ist ein bisschen kühn, ja? Es ist einfach eine Behauptung.
Mir gefiel diese Aussage, alle ihren Häuser sind gelb. Das, wir haben mal kürzlich gesprochen, man redet ja von den gelben Wagen, sagt man, Krankenwagen. Oder
früher
auch der Wagen, der ins sogenannte Irrenhaus gefahren ist. Das spielt sicher mit. Aber dieses Gedicht habe ich vor allem ausgewählt, das Kommentar eigentlich zum Text von Robert Walser, einem Prosatext, wo er vom knallgelben Prosastück schreibt und dann am Schluss sagt, es ist nämlich heibeschwer, verrückt zu dichten. Und das gibt so für mich ein Assoziationsgeflecht, wo der Walter Vogt so wie dazu noch kommt und das ihn hier nochmal auf eine andere Ebene bringt. Und mich hat auch natürlich interessiert, ist das ein Gedicht, ein Einzel? Ein Zeiler? Was ist das für? Kann man das als Gedicht nennen oder ist das einfach nur ein Jux?
Wir haben jetzt den Beweis gebracht, dass das möglich ist. Christine Lötscher, Man könnte mit der Farbsymbolik vielleicht kommen noch und weitergehen, ja, mit dem Gelb.
Ja, da fällt einem natürlich einiges ein.
Der Ewigkeit und der Verklärung, ja. Ich habe es nachgeschaut noch.
Ja. Ewigkeit und Verklärung, aber gleichzeitig sind mir auch andere Dinge eingefallen, so das Vergilbte, weil das Irrenhaus irgendwie am Rand ist, eben beiseite und die Dinge da so ein bisschen vergammeln oder auch so Urinspuren. Also mir ist wirklich sehr viel eingefallen, was er eigentlich dafür spricht, dass es ein Gedicht ist. Und ich denke auch, das sieht man bei vielen anderen Autoren in diesem Buch, dass Lyriker gern Farbbehauptungen aufstellen. Das ist mir noch gar nie so richtig aufgefallen. Aber viele sagen, weiß ist so und so, blau ist das und das. Dieser Gestus des die Farbe Funktionalisierens für etwas oder zu behaupten, etwas hat diese Farbe oder diese Farbe bedeutet das, scheint zu dieser magischen, ja, Sprachkraft von Lyrikern zu gehören.
Walter Vogt. Alle Irrenhäuser sind gelb.
Wir kommen nun zu einem weiteren Granden sozusagen der Schweizer Literatur des 20. Jahrhunderts. Lange war er nicht so bekannt bei uns, Blaise Cendrars. Der hat ein schönes Gedicht geschrieben, wo es um Schönheit und das Gegenteil von ihr geht.
Blaise Cendrars. Ich spucke auf die Schönheit, die nur Unglück bringt. Ich spucke auf Vernunft, die sich nur schön gebärdet. Ich spucke auf das Schicksal, das nichts gelten lassen will. Ich spucke auf die Wörter, die das Tier verraten. Ich spucke auf ein Leben, das nicht aufs Leben hört.
Ich will noch nachtragen, dass Cendrars 1887 in La Chaux-de-Fonds geboren wurde. Er ist viel gereist in der ganzen Welt, in Amerika, in Brasilien. Er hat am Ersten Weltkrieg teilgenommen als Kriegsfreiwilliger und ist dann vor allem in Paris gewesen, hat dort gelebt und gearbeitet. Was für eine Negation findet da statt von Schönheit? Es ist eine Art Antigedicht zur Schönheit.
Das ist eine schwierige Frage, denn auf der expliziten Ebene ist es das natürlich. Und gleichzeitig arbeitet er aber natürlich mit, vielleicht jetzt nicht mit der Schönheit der lyrischen Form, aber mit der Energie, die da drin steckt. Also es ist wie wenn er andere Energien, die das lyrische Sprechen hat, als jetzt nur die reine Schönheit, aktivieren würde durch diese Tirade, könnte man fast sagen, auch mit dieser Reihung. Und natürlich auf Deutsch, ich spucke das... funktioniert sehr gut. Also es gibt viele Übersetzungen, die gewisse Dinge rausholen, auch aus dem Original noch.
Ich denke, es ist auch eine Provokation an alles Etablierte, eine Negation der Werte, also Schönheit, Unglück, Vernunft, schön Gebärden, Schicksal, und dass man nicht gelten lassen will. Das Tier und die Wörter, da wird es schwierig, da komme ich nicht mehr weiter.
Steht für mich dieses Gedicht so auch als Beispiel für Antipoesie, dass man ja so sagt, man sucht eine andere Form von poetischen Sprechen, das nicht auch eben immer mit Schönheit verbunden ist, sondern mit Antischönheit. Auch in der Antischönheit haben Dichter Schönes gefunden. Es ist auch so ein Protest, auch ein Protest, meine ich, gegen ästhetische Strömungen.
Und das mit dem Tier und den Wörtern, das ist natürlich das wahrscheinlich das Radikalste, weil es ja immer heißt, die Sprache ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Aber das sieht er hier anders.
Dieses Gedicht hat Peter Bury aus dem Französischen übersetzt. Wir hören es uns nochmals an.
Blaise Cendrars. Ich spucke auf die Schönheit, die nur Unglück bringt. Ich spucke auf Vernunft, die sich nur schön gebärdet. Ich spucke auf das Schicksal, das nichts gelten lassen will. Ich spucke auf die Wörter, die das Tier verraten. Ich spucke auf ein Leben, das nicht aufs Leben hört.
Sie hören Passage auf SRF 2 Kultur. Es geht um die Anthologie Moderne Poesie in der Schweiz, die Roger Perret herausgegeben hat. Er ist mit Christine Lötscher, der Kritikerin, hier im Studio. Wir haben eine Auswahl getroffen aus diesem Band und wollen uns diese Gedichte anhören und darüber sprechen. Die Sprecher sind Isabel Menke und Thomas Sarbacher. Roger Perret, Sie haben Ihrem Band hinten ein Autorenverzeichnis angefügt, woraus ich jetzt ständig zitiere. Die ganzen biografischen Angaben haben Sie da zusammengetragen. Das ist ja so wie eine kleine Literaturgeschichte irgendwie. Aufwendiger, als man denkt.
Es war schon aufwendig, aber zum guten Glück hat man heute das Internet. Also man findet viele Sachen, man findet aber auch viele Fehler. Man muss vorsichtig sein, auch bei den Daten. Und das war eine der Arbeiten am Schluss der editorischen Tätigkeit, die man sich zähneknirschend auch machen musste. Aber sie ist wichtig, weil ich finde, ohne diese Erläuterungen ist der Leser allein gelassen. Und ich habe aber versucht, nicht zu ausufend zu werden mit den Biografien, sondern alle haben ein wenig die gleiche Struktur, dass den Umfang des Buches nicht noch mehr gesprengt hätte. Ja.
Also es ist ein richtiges Personallexikon der Schweizer Lyrik von 1900 bis heute. Das ist ein riesiger Schatz. Es gibt ein Gegenstück zu Blessandras Gedicht. Der Autor davon ist Hermann Hesse.
Schweinerei. Wenn alles nicht so müsste sein und alles etwas anders wäre, dann wäre ein rechtes Schwein zu sein mir eine hohe Ehre. Alles ist anders, als es scheint, haben die Philosophen gemeint, haben aber das Schwein vergessen. O selig, noch klein und rein und ein junges Schwein zu sein, mit dem Rüssel aus der Schüssel fressen, mit dem Rüssel in der Schüssel wühlen, geil zu blicken aus des Auges Schlitz, einer treuen Seele schlichtem Sitz und sich ganz und gar als Schwein zu fühlen. Niemals habe ich dieses Glück genossen, während doch so viele andere Säue ehrenvoll und ohne jede Reue säulich sich gewälzt in allen Gossen. Tausend nie erlebte Schweinereien ahn ich sehnsuchtsvoll im Traum der Nacht, und mir scheint, bei Gott, sie seien einzig nur für mich gemacht. Leider ist mir armen Idioten dieses grenzenlose Glück verboten. Hinter mir im wesenlosen Scheine hör ich Schweine grunzen. Schweine, Schweine.
Ein Gedicht, das ich irgendwie Hesse gar nicht gegeben hätte, weil man ganz ein anderes Bild von ihm hat. Also das ist in dem Sinn eine wichtige Korrektur, die man da anbringen kann. Inwiefern ist es komplementär zu Sandra?
Es geht für mich hier eigentlich auch um Antipoesie oder unreine Poesie. Das ist ein Begriff von Pablo Neruda, dass man halt auch die Schattenseiten der Existenz beschwört. Und das hat ja auch mit einem Tier zu tun. Und das steht auch im Kontext von anderen Tiergedichten. Robert Walser kommt auch nachher vor mit dem Hund. Und der Hans Morgenthaler mit den Affen. Man entdeckt das Tier in sich. Und Hermann Hesse, das muss man auch sagen, dieses Gedicht stammt aus dem Steppenwolf-Zusammenhang. Es gab ein Tagebuch, das er veröffentlicht hat, ein lyrisches Tagebuch, Krisis. Das wurde so halb öffentlich, wurde das publiziert, weil er sich vielleicht doch ein wenig geschämt hat, so etwas zu veröffentlichen. Das spricht natürlich nicht für seine sonstige Lyrik, die man kennt. Das ist nicht innig, nicht neoromantisch. Es klingt ein wenig an die Weimarer Republik an, an die Kulturzeit, an Chansons vielleicht von Walter Mehring oder Tucholsky. Das ist auch so im Hintergrund dieses Gedichtes. Für mich müsste es, um wirklich das Schweinische ganz hervorzubringen, müsste es formal noch wagemutiger sein. Ich finde, da beschränkt es sich doch auf die üblichen Formen. Also das Schweinische müsste noch sprachlicher, für mich noch radikaler durchgearbeitet werden.
Teilen Sie das, Christine Lötscher?
Ich bin nicht sicher, weil ich fand es eben gerade schön, dass er den hohen Ton anschlägt. O selig, dann spricht er sogar Gott an. Das gibt so einen Abgrund von Pathos und Ironie. Das fand ich schon sehr gelungen. Also er hatte mich wirklich überrascht. Ich fand das sehr bösartig. Auch wie er mit allen Spielarten von Sau, Schwein, da wirklich lustvoll spielt.
Also die Ambivalenz, ich möchte eigentlich gern auch mal eine Sau sein oder ein Schwein.
Aber ja, und das aber ausdrückt im allerhöchsten lyrischen Ton, den er beherrscht.
Vielleicht darf man es nicht allzu ernst nehmen, das Ganze.
Nein, das ist sicher auch von der Leber weggeschrieben.
Macht sicher wahnsinnig Spaß. Mhm.
Schweinerei. Wenn alles nicht so müsste sein und alles etwas anders wäre, dann wäre ein rechtes Schwein zu sein mir eine hohe Ehre. Alles ist anders, als es scheint, haben die Philosophen gemeint, haben aber das Schwein vergessen. O selig, noch klein und rein und ein junges Schwein zu sein, mit dem Rüssel aus der Schüssel fressen, mit dem Rüssel in der Schüssel wühlen, geil zu blicken aus des Auges Schlitz, einer treuen Seele schlichtem Sitz und sich ganz und gar als Schwein zu fühlen. Niemals habe ich dieses Glück genossen, während doch so viele andere Säue ehrenvoll und ohne jede Reue säulich sich gewälzt in allen Gossen. Tausend nie erlebte Schweinereien ahn ich sehnsuchtsvoll im Traum der Nacht, und mir scheint, bei Gott, sie seien einzig nur für mich gemacht. Leider ist mir armen Idioten dieses grenzenlose Glück verboten. Hinter mir im wesenlosen Scheine hör ich Schweine grunzen. Schweine, Schweine.
Jetzt sind wir bei Jacques Chesse angekommen. Das ist einer der wichtigsten Autoren in der Romandie aus dem 20. Jahrhundert. Er ist 2009 verstorben. Sein Gedicht, das Clemens Umbricht aus dem Französischen übersetzt hat, heißt »Wo der Schnee fällt«.
Ich sehe nie den Schnee fallen, ohne zu wissen, dass ich tot sein könnte oder nie geboren. Abwesend von dieser weißen Landschaft, wie ein Gespenst umherirrend, vom Weiß, das mich anzieht, zur Klarheit, die mich abweist, oder im Nebel meiner Spuren stochernd, oder den weißen Hügel auswählend, um zu leben oder zu sterben, ohne jede Spur, wenn Wählen denn einen Sinn hat, wo der Schnee fällt auf die Unvollkommenheit meines Denkens.
Das hat eine relativ überraschende Pointe, eine Wende am Schluss für mich, weil lang nicht klar war, ja, was ist jetzt Schnee, außer dass er ein Synonym für Tod sein könnte.
Ich finde das Gedicht wahnsinnig spannend, weil es so auf den ersten Blick so philosophisch wirkt. Man das Gefühl hat, da denkt jemand über den Tod, aber natürlich auch über die Frage, was ist das Leben überhaupt vor diesem Hintergrund nach. Und was mir erst mit der Zeit aufgefallen ist, dass es wahnsinnig raffiniert gemacht ist. Also wirklich so, dass man ewig Dinge auseinanderpflücken könnte. Zum Beispiel, warum arbeitet er mit Negationen? Also ich sehe nie den Schnee fallen, ohne zu wissen. Er könnte auch sagen, immer wenn ich den Schnee fallen sehe, weiß ich, dass ich tot sein könnte. Diese Negation als Haltung eigentlich des ganzen Gedichts. Und dann hat er so eine Reihe von Konjunktionen, dieses ohne oder wie oder diese Verbindungen zwischen den einzelnen Zeilen, die aber trotzdem für sich allein bleiben und wo man das Gefühl hat, man müsse das erst selber kombinieren. Ich finde es eines der offensten Gedichte.
Ja. Es könnte auch ein Klagelied sein, ein kleines, weil er sagt, die Unvollkommenheit meines Denkens, darauf fällt noch der Schnee. Also da geht dann eigentlich nichts mehr, es ist isoliert.
Ich sehe bei diesem Gedicht immer den Robert Walser im Schnee liegen. Er ist im Schnee gestorben. Das stimmt, ja. Das ist für mich so nicht der Grund, dass ich jetzt dieses Gedicht ausgewählt habe. Es ist ja das Gedicht dann von Erika Burkhardt, die Farbe Weiß mit Schnee ja zu tun hat. Aber weil Jacques Chesse ja auch den Tod erwähnt, das ist so, vielleicht ist es sogar ein ferner Kommentar dazu, was weiß ich. Aber sonst kann ich dem nicht weiter anfügen, was Christine Lötscher gesagt hat, teile ich.
Jacques Chesse, wo der Schnee fällt. Ich sehe nie den Schnee fallen, ohne zu wissen, dass ich tot sein könnte oder nie geboren. Abwesend von dieser weißen Landschaft, wie ein Gespenst umherirrend, vom Weiß, das mich anzieht, zur Klarheit, die mich abweist, oder im Nebel meiner Spuren stochernd, oder den weißen Hügel auswählend, um zu leben oder zu sterben, ohne jede Spur, wenn Wählen denn einen Sinn hat, wo der Schnee fällt auf die Unvollkommenheit meines Denkens.
Zu diesem Gedicht gibt es, wie Sie schon gesagt haben, Roger Perret, ein Korrespondenzgedicht sozusagen. Weiß heißt das. Erika Burkhardt, das will ich noch sagen, ist 2010 gestorben und war eigentlich über Jahrzehnte lang die Grand Old Lady der Schweizer Lyrik.
Erika Burkhardt, Weiß. Es schneit, es zieht mich hinaus. Im Schnee kann ich dich finden. Der Weg zurück und das Haus gehen verloren in den vier Winden. Du bist, wo es am dichtesten schneit, trittst aus Büschen, verschwindest in Stämme. Hinter dem Schneien kommst du nah, gehst du weit. Ich seh deine Brauen, die Nadelkämme. Ein Flüstern ist in der Luft von Flocken. Der Himmel zieht ein, öffnet Geäst, schließt die Nebelkluft, jede Flocke ein Sterngebein. Bis zum Mund reicht das Schneien, das uns verbindet und trennt. Schmeckt nach nichts, löscht das Schreien. Weiß, die älteste Farbe, sie brennt.
Natürlich ist hier der kühne Schluss vielleicht im Vordergrund, aber der Farbe Weiß ist jetzt was anderes zugesprochen, zugeordnet als vorher noch bei Schesse.
Natürlich denkt man auch immer an das weiße Papier, also den Schreibprozess, also so verstehe ich das, dass das der Hintergrund auch dieser Poesie ist. Es ist eine Meditation auch über die Leere, das Weiß, die reine Farbe auch, Klarheit. Aber interessant dieser Schluss, eben diese letzte Zeile, wo das Weiß, die älteste Farbe, dass sie brennt, das finde ich, weil sie so kalt ist, nehme ich an, brennt sie auch.
Ja, ich habe das auch verstanden, dass eben das vor dem weißen Papier sitzen als ja ein ganz wichtiger Akt für Lyriker vielleicht noch mehr als für andere Autoren, dass dieses Brennen, es geht in dem Gedicht ja auch darum, dass sie ein Du sucht und ich nehme an, das ist das lyrische Du sozusagen, also nicht ein, am Anfang lässt es sich ja so ein bisschen an wie eine Liebesgeschichte und das ist es ja auch, aber eine Liebesgeschichte im Hinblick auf dieses Du, das ihr hilft, irgendwie das Brennen auf dem weißen Papier zu fassen oder eben zu sehen, was da drin ist. Das Weiß ist ja nicht nichts, sondern ist viel. Und ganz toll finde ich auch diese Wortschöpfung vom jede Flocke ein Sterngebein. Etwas, das man ja nur vor dem dunklen Hintergrund sehen kann. Also das Skelett eines Lebewesens oder eines Wortwesens vielleicht.
Erika Burkhardt. Weiß. Es schneit. Es zieht mich hinaus. Im Schnee kann ich dich finden. Der Weg zurück und das Haus gehen verloren in den vier Winden. Du bist, wo es am dichtesten schneit, trittst aus Büschen, verschwindest in Stämme. Hinter dem Schneien kommst du nah, gehst du weit. Ich seh deine Brauen, die Nadelkämme. Ein Flüstern ist in der Luft von Flocken. Der Himmel zieht ein, öffnet Geäst, schließt die Nebelkluft, jede Flocke ein Sterngebein. Bis zum Mund reicht das Schneien, das uns verbindet und trennt. Schmeckt nach nichts, löscht das Schreien. Weiß, die älteste Farbe, sie brennt.
Roger Perret, Sie haben den Begriff des Gedichts relativ extensiv ausgelegt. Also es gibt auch Prosatexte bei Ihnen, Liedtexte. Warum haben Sie das so gemacht?
Der Titel der Anthologie heißt ja Moderne Poesie, also nicht moderne Lyrik. Ich habe mir das lange überlegt, ob ich nun Lyrik nehmen soll oder Poesie. Poesie steht für viele auch für Lyrik, steht aber auch für einen bestimmten Moment in einem Kunstwerk zum Beispiel oder auch in der Natur. Ich wollte vor allem diese Wort- und Schriftbilder auch reinbringen, weil Poesie als Begriff eine größere Offenheit hat, so konnte ich sie in dieser Anthologie überhaupt publizieren. Wenn ich sie jetzt unter Lyrik publiziert hätte, hätte das Kopfschütteln vorgebracht. Und so habe ich diese Grenzformen eigentlich der Poesie, wie diese Wort- und Schriftbilder, diese Poème en prose oder diese Kurzprosa-Texte eben auch reingebracht, gerade von Autoren wie einem Robert Walser, wo ja man manchmal gar nicht sagen kann, was ist das jetzt? Ist das ein Gedicht oder ist der Prosa-Text eigentlich so dicht geschrieben, poetisch, dass er eigentlich für sich wie ein Gedicht liest?
Ganz toll ist ja, dass eine Autorin wie Adelheid Duvanel auf diese Weise auch Einzug gehalten
hat. Ja, was eigentlich als Prosa-Autorin
gehandelt wird. Die gehört da so richtig rein.
Wir können gleich ein kleines Beispiel anführen, Philippe Jacotet.
Der kleine rosafarbene Pfirsichbaum in der Ferne, in einer Ecke der hellgrünen Wiese. Nichts sonst. Pfeil, der bis in unser Innerstes dringt.
Jacotet lebt seit langen Jahren in Frankreich und ist dort ein ganz bekannter Autor, bei uns weniger. Er ist auch bekannt als Übersetzer aus dem Deutschen und aus dem Italienischen. Also das ist ein Poeta Doctus, dieser Philippe Jacotet. Was für eine Allusion hat das bei Ihnen ausgelöst, Christine Lötscher, der kleine rosafarbene Pfirsichbaum?
Ja, ich finde das ein ganz eigenartiges und ganz großartiges Gedicht. Ich habe diese hellgrüne Wiese so richtig grell gesehen, so wie am Anfang von Blue Velvet von David Lynch. Also so richtig künstlich und eigentlich gar nicht unbedingt schön, sondern eher erschreckend. Obwohl ich mir dann gedacht habe, eigentlich müsste es doch schön sein. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Das kann ja nicht nur am Hellgrünen liegen. Aber ich glaube, es ist das Herz des Gedichts ist dieses Nichts sonst. Das ist ja grauenhaft, wenn nur noch die Wiese und der kleine rosafarbene Pfirsichbaum, der in der Frühlingsblüte ist und eigentlich ein Symbol für Anfang sein sollte, dasteht.
Aber der Pfirsichbaum und die Wiese sind dann der Pfeil, der bis in unser Innerstes dringt.
Ja, dass sie einfach, dass sie so losgelöst von allem dastehen und in dieser Künstlichkeit. Ja. Weil wenn jemand wie Jacotet rosafarben und hellgrün verwendet im gleichen Satz, dann ist das zu viel des Adjektivs eigentlich. Also das bedeutet, dass ich glaube, dass auch diese zwei Adjektive, die sehr klare Assoziation hervorrufen, machen dieses Bild so stark, dass es eben als Pfeil, der Pfeil, das ist, hat etwas Tödliches, etwas Gefährliches.
Also die Ambivalenz der Natur auch, kann man das so verallgemeinern, Roger Pelle?
Nee, aber der Pfeil ist natürlich auch das Gedicht selbst.
Das ganze Gedicht.
Das in unser Innerstes. Es ist, meine ich, hier noch wichtig zu sagen, diese Form dieses Textes. Und das zeichnet Jacotet aus. Er hat so eine Art Tagebücher veröffentlicht, die aber eine Mischung sind aus poetischen Notaten, Aufzeichnungen, zum Teil auch konventionelle Gedichte drin sind. Und mir gefallen vor allem diese kleinen Notate, die wie Prosa daherkommen, aber eigentlich Gedichte sind in Prosa-Form, also sehr konzentrierte Sachen, wie dieser Pfeil. Und man muss auch wissen, dass Jacotet ein großer Fan der Haiku-Lyrik ist. Es gibt sogar einen Band von ihm, den er aus dem Französischen, nicht aus dem Japanisch, das kann er nicht, übersetzt hat. Also das Haiku, dieses konkrete Bild auch, der Baum, die Wiese, der Schluss dann mit diesem Pfeil, das ist auch dieser japanischen Kurzform verpflichtet.
Sander Ott hat dieses Gedicht aus dem Französischen übersetzt.
Philippe Jacotet. Der kleine rosafarbene Pfirsichbaum in der Ferne, in einer Ecke der hellgrünen Wiese. Nichts sonst. Pfeil, der bis in unser Innerstes dringt.
Ebenfalls kurz hält sich Werner Lutz. Er lebt in Basel als Grafiker seit langen Jahren, ist aber auch Maler und dann eben vor allem Lyriker. Und er hat ein Gedicht geschrieben, das ohne Titel daherkommt.
Eine Nachdenklichkeit, auf japanische Art glänzend schwarz lackiert, dass die verschiedensten Dunkelheiten sich spiegeln darin.
Das hört sich an eher wie eine Petitesse, aber ich glaube, die hat es in sich, ja. Ist mehr.
Ja, ich glaube auch. Also auch er spielt da mit dieser Form des Haikus, was natürlich im Japanischen schon angekündigt ist. Und wunderbar ist, wenn man bedenkt, dass beim Haiku ja immer etwas Konkretes, wie Sie schon gesagt haben, Roger Perret, im Mittelpunkt stehen muss am Anfang. Hier ist es ein abstraktes Nomen, eine Nachdenklichkeit, eins, das es eigentlich in dieser Art gar nicht so richtig gibt, also eine sprachschöpferische Sache. Und ja, ich glaube, die Nachdenklichkeit, die verkörpert sich irgendwie in diesem Gedicht und dann auch durch die Oberfläche dieses glänzend schwarzen, ja, was immer das ist, ein Möbel oder eine Schatulle, was man sich da vorstellen möchte, eine Bento-Box oder so. Also ich glaube, dieser Lack ist sehr, der fängt wirklich ganz viel ein von uns. Also der spiegelt auch ganz viel, was im Kopf des Lesers so herumspukt.
Aber das Kühne ist doch, dass diese Nachdenklichkeit eben als Unbelebtes schwarz lackiert ist.
Genau, sie
das
wird
ist
zu einem,
das toll.
Ja, das Abstraktum wird eigentlich zu einem Ding. Und es gibt ja in der japanischen Kultur diese Lackarbeiten. Darauf spielt der Text sicher an. Und das Gedicht verweist ja auch auf das Japanische. Werner Lutz gehört wie Jacotet eben und Klaus Merz zu den, kann man sagen, Meistern der Lakonik, die extrem Verdichtung arbeiten. also mit ganz wenigen Zeilen sehr viel aussagen, und dazu gehört eine hohe Kunstfertigkeit, meine ich. Also das ist nicht einfach nur hingeworfen, 2-3 Zeilen, sondern das ist, steht viel Nachdenken dahinter.
Werner Lutz. Eine Nachdenklichkeit, auf japanische Art glänzend schwarz lackiert, dass die verschiedensten Dunkelheiten sich spiegeln darin.
Mit der Lakonik hat es auch Klaus Merz. Er ist ein Lyriker der maximalen Verknappung, kann man sagen.
Klaus Merz, Ankunft Dublin. Du musst die Leute nach dem Weg fragen, weil sie schön werden beim Reden.
Das ist eine Art Lehrstunde der Kommunikation, oder was ist das?
Ja, ich finde, das ist ein sehr typisches Gedicht für Klaus Merz, dass die Gedichte manchmal klingen wie Lebensweisheiten. Aber da ist natürlich noch viel Vertrackteres darin. Denn das Gedicht heißt ja Ankunft Dublin. Also es ist ja ein konkretes Erlebnis. Es ist nicht ein Ratschlag für die Menschheit schlechthin. Und was ihn, glaube ich, auszeichnet, ist diese extreme Reduktion, wo die Gedanken, die dann halt wirklich, um jetzt diesen klassischen Topos zu bemühen, zwischen den Zeilen so richtig dicht hervordrängen. Also eben, da hat man mal diese Ankunft in Dublin, dann hat man den guten Ratschlag und dann die Begründung, weil sie schön werden beim Reden. Und das ist ja schon eine Überraschung.
Also man muss die Leute quasi in Verlegenheit bringen, damit man etwas erhält, oder wie?
Nein, in der Fremde muss man ja auch fragen. Das ist ja, man weiß nicht, wo man ist. Man erkundigt sich und die Antwort ist überraschend hier, natürlich. Sonst bekommt man eigentlich eine Information. Das ist ja eigentlich das, was man in der Fremde erhält. Dass man sagt, wohin, wo ist das und das? Und dann sagt er, dort ist das und hier ist noch mal etwas ganz anderes. Also die Fremde wird einem irgendwie viel vertrauter dadurch.
Es ist auch eine Anleitung zum Reisen und vielleicht eine Anleitung zum Schreiben. Wie bei Klaus Merz, schwingt ja immer so ein Nachdenken über das Dichten mit. Und das ist auch hier so, wenn man nach dem Weg fragt beim Schreiben, wenn man den Wörtern, also er hat ja auch mal das Bild von Witterung aufnehmen, erwähnt in einem anderen Gedicht, also man geht den Wörtern nach und man muss sie befragen. Und dann passiert etwas.
Klaus Merz, Ankunft Dublin. Du musst die Leute nach dem Weg fragen, weil sie schön werden beim Reden.
Elisabeth Wanderer-Deck war Architektin zuerst, hat dann klinische Psychologie studiert, also ganz anderes gemacht als Literatur verfasst. Und jetzt ist sie eigentlich Autorin seit längerer Zeit und ist die Lyrikerin mit der maximalen Verknappung, würde ich mal sagen. Kürzer geht nicht.
Elisabeth Wanderer-Deck. Das Gedicht. Maisfeld. Knistern Sterne.
Ja, aber wer ist überhaupt das Subjekt hier?
Das Gedicht. Ja, ich glaube schon. Also, sie ist natürlich. Es ist noch spannend, dass das allerkürzeste Gedicht von ihr ist, weil sie ja auch Romane schreibt, die sehr, sehr, sehr wortreich sind, die sehr kryptisch sind, wo man sich richtig auf die Sprache einlassen muss. Und umso interessanter ist dieses ganz kurze Gedicht. Und ich glaube schon, dass da drin etwas über das Wesen des Gedichts gesagt ist, nämlich was Sprache macht mit unserer Wahrnehmung. Wir sind in einem Maisfeld in der Nacht. Und die Sterne knistern, nicht das Maisfeld. Das Maisfeld, also die ganze Situation verschmilzt, hat so etwas Synästhetisches.
Aber es ist doch auch ein Ort unten, das Maisfeld. Dann kommt, also wenn man das liest, also jetzt Bewegung, dann kommt Knistern. Knistern kann für mich auch ganz alleine stehen. Das muss sich nicht auf Sterne beziehen. Es ist ein Knistern vielleicht, wenn man eine Bewegung macht durch das Maisfeld.
Oder der Wind?
Ja, oder vielleicht
ein Tier,
ein Liebespaar.
Es
knistert, weil der Stern, das ist ja auch so ein romantisches
Bild. Ich finde, es ist eine erotische Konnotation da drin, aber ich kann nicht sagen, weshalb eigentlich. Doch, weil Ja, eben, es knistert und die Sterne sind die Beleuchtung und das Maisfeld ist der Schutz. Genau,
die Elektrizität knistert ja auch, die kommt vom Liebespaar.
Ja, und das Gedicht, das muss man auch sagen, der Titel ist in Klammern geschrieben. Mhm, was das nun auch heißt, das ist nicht das Gedicht, das wirklich als Titel, sondern das kann jetzt nur ein formales Mittel sein, es kann aber auch mehr sein, also es kann einfach man setzt das Gedicht in Klammer, weil man es nicht so betonen will oder den Titel nicht so betonen will oder es einfach hochheben will, aber ich kann das auch nicht genau jetzt erklären, weshalb dieser Titel in Klammer steht. Ich glaube, sie macht das hin und wieder, ist das auch ein Stilmittel von ihr.
Ja, so wie in der bildenden Kunst, wo man ohne Titel, was einem dann vielleicht eben, was wirklich hier, finde ich, jetzt die Aufmerksamkeit doch sehr darauf lenkt, sodass für mich ganz klar war, hier wird über das Gedicht nachgedacht. Schlechthin.
Elisabeth Wandeler-Deck. Das Gedicht. Maisfeld. Knistern Sterne.
In der Anthologie Moderne Poesie in der Schweiz von Ihnen, Roger Perret, findet auch die unmittelbare Gegenwart Eingang, nämlich das Thema der Migration, der Migranten, die schreiben. Und da gibt es ein Beispiel von Vashid Shelili. Das ist ein Serbe, der in Pristina gelebt hat und dann in die Schweiz gekommen ist, 1960 geboren. Vashid Shelili schreibt Albanisch. Wir hören eine Übertragung eines Gedichts von Shelili von Hans-Joachim Langsch.
Vashid Shelili in Basel. Hier spielt man nicht die Liebe von Zimmer 430 des Studentenwohnheims Nummer 4 in Pristina. Hier ist das Waschen und Trocknen der Haare im Schnee ohne Bedeutung. Kein einziges Fenster hat Zöpfe, zusammengebunden mit schwarzen Schleifen. Die Ewigkeit der Liebe einer Ringelnatter hockt jungvermählt, kindlos in der Hütte daheim. Pristina schwimmt in Erinnerungen mit Regen und mit dir, geliebte Edleva.
Was interessant ist, ist die Metaphorik, würde ich sagen, in diesem Gedicht. Also ein einfacher Sachverhalt, aber er findet doch eine Bildsprache, die sehr speziell ist. Wie eigentlich, Christine Lötscher?
Ja, mir ist das jetzt auch so wahnsinnig aufgefallen vor dem Hintergrund dieser ultra reduzierten Gedichte aus Schweizer Federn, die wir gerade
hatten. Hat das schon was Barockes, ja?
Das hat etwas Barockes und etwas sehr, ja, etwas sehr Wildes. Und ich habe mir dann auch gedacht, vielleicht ist es auch dieses Heimweh drückt sich vielleicht auch in diesen wahnsinnig starken Bildern, die man überhaupt nicht zusammenbringen kann, die in sich auch ambivalent sind. Also das Waschen und Trocknen der Haare im Schnee, das ist ein, eigentlich müsste man da so ein bisschen verweilen bei diesem Bild und dann kommt gleich das Fenster mit den Zöpfen, die Ringelnatter und dieses Fruchtbarkeitsbild, die Ewigkeit.
Das ist ein Erinnerungsbild, ja, das schwimmend ist, wie die Erinnerungen sind nicht fix, also sie schwimmen. Für mich ist diese Edleva etwas Rätselhaftes. Ich habe das versucht herauszufinden, es steht aber nicht im Band, woraus dies entnommen ist. Und die Edleva kommt mehrmals vor in anderen Gedichten. Ich weiß nicht, ob sich das auf ein wirklich eine Frau bezieht oder ob das vielleicht sogar ein poetischer Name ist für
eine Muse, ja.
Ja, oder eine vielleicht Laura. Sogar für den Ort, also für Pristina ist Kosovo-Albanien, glaube ich, im Kosovo, doch. Also das ist für mich etwas unklar, aber es ist schon das, was man gesagt hat, das ist eine Erinnerung an vergangene Tage, die hier nochmal evoziert wird durch Xelili, der ja als nicht als Flüchtling, wenn ich richtig verstanden habe, in die Schweiz komme, sondern einfach als Saisonier, wie man im Frühjahr sagte.
In Basel. Hier spielt man nicht die Liebe von Zimmer 430 des Studentenwohnheims Nummer 4 in Pristina. Hier ist das Waschen und Trocknen der Haare im Schnee ohne Bedeutung. Kein einziges Fenster hat Zöpfe zusammengebunden mit schwarzen Schleifen. Die Ewigkeit der Liebe einer Ringelnatter hockt jungvermählt kindlos in der Hütte daheim. Pristina schwimmt in Erinnerungen mit Regen und mit dir, geliebte Edleva.
Wir gehen schon in die Schlussrunde dieser Passage über moderne Poesie im 20. Jahrhundert. Aglaya Veterani ist eine Emigrantin, die sich 2002 hier in der Schweiz das Leben genommen hat. Von ihr gibt es ein Gedicht, das heißt Die Flucht.
Das Kind packt die Puppe in den Koffer. Die Mutter packt das Kind in den Koffer. Der Vater packt Mutter und Haus in den Koffer. Das Ausland packt Vater mit Koffer in den Koffer. Schickt alles zurück. Es verstecken sich im Wald eine Puppe, ein Kind, eine Mutter, ein Vater, ein Haus, zwei Koffer, eine Flucht.
Da müssen wir uns wahrscheinlich jetzt nicht mehr den Kopf zerbrechen. Das ist in seiner Klarheit nicht zu übertreffen.
Von einer unglaublichen formalen Wucht. Und auch wie dieses Matrioschka-Prinzip, das eigentlich etwas Gemütliches, Volkstümliches ist, brutal.
Das ist wie eine Auflistung, und Listen muss man ja auch ausfüllen, wenn man als Flüchtling in ein Land kommt. Das ist hier auch. Für mich ist ganz frappierend natürlich, es versteckt sich im Wald eine Flucht. Das ist ja eigentlich ein absolut surreales Bild. Das kann sich, ist ja kein Konkretum, dass sogar die Flucht sich im Wald verstecken muss. Und ich habe diesen Text auch aufgenommen, weil es ist kein Gedicht. Es steht nicht in einem Gedicht, es steht in einem sogenannten Geschichtenband, Nachlassband. Und auch der Herausgeber konnte sich nicht genau entscheiden, was ist das jetzt eigentlich für eine Gattung, die hier die Autorin gewählt hat. Das ist so etwas, das zwischen Prosa und Poesie fluktuiert. Dieser Koffer ist ja das Zeichen auch für die Migration. Ich denke immer an die Italiener, die früher mit diesen verschnürten Koffern in den 50er und 60er Jahren gekommen sind. Das ist natürlich hier auch evoziert. Der Koffer ist das Zeichen eigentlich für das Auswandern auch.
Aglaya Veterani. Die Flucht. Das Kind packt die Puppe in den Koffer. Die Mutter packt das Kind in den Koffer. Der Vater packt Mutter und Haus in den Koffer. Das Ausland packt Vater mit Koffer in den Koffer. Schickt alles zurück. Es verstecken sich im Wald eine Puppe, ein Kind, eine Mutter, ein Vater, ein Haus, zwei Koffer, eine Flucht.
Das war Passage 2 auf SRF 2 Kultur mit Literaturkritikerin Christine Lötscher und mit Herausgeber Roger Perret. Ich bedanke mich für die Diskussion. Mein Name ist Heini Vogler. Wir haben uns mit einer kleinen Auswahl von Gedichten auseinandergesetzt. Jetzt kann ich Sie nur einladen, selbst weiterzulesen. Und zwar in der neuen Anthologie Moderne Poesie in der Schweiz von Roger Perret. Rund 300 Gedichte sind versammelt in dieser Schatztruhe. Sie zeigen, wie vielfältig das lyrische Schaffen der Schweiz im ganzen 20. Jahrhundert und am Anfang des 21. Jahrhunderts war und ist. Dieses Buch ist mit Unterstützung des Migros-Kulturprozent im Limmat Verlag erschienen. Wir wiederholen diese Sendung am kommenden Sonntag um 15 Uhr hier auf SRF 2 Kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.